Meine Lieben, vierter und letzter Teil über Eucharistie. Ich habe beim letzten Mal ja darüber gesprochen, nachgedacht mit euch, was eine Gabe ist. Und ich möchte es heute noch einmal vertiefen, weil ich glaube, das ist der beste Zugang zur Möglichkeit zu verstehen, was in der Eucharistie passiert. Also so wirklich verstehen kann man es eh nicht, aber man kann sich vielleicht über das Geheimnis, was eine Gabe ist, ein wenig annähern und hineinfinden ins Geheimnis. Wir haben diese Bibelstelle gehört und da kommt das, was diejenigen, die immer wieder mal an der Messe teilnehmen, jedes Mal hören. Der Herr sagt, das ist mein Leib. Zunächst einmal erster größerer Abschnitt, ich habe zwei. Der erste heißt der Leib als Gabe. Auch schon, was bedeutet das bei uns? Zunächst einmal sagt Jesus, das ist mein Leib. Er sagt nicht, es ist ein Zeichen für meinen Leib oder nur ein Zeichen. Wir haben beim allerersten Mal, wo wir über Sakramente gesprochen haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Zeichen und einem Realsymbol. Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber ist eigentlich leicht zu verstehen. Ein Realsymbol ist, was es enthält. Also zum Beispiel, ihr seid schon mal an der Autobahn vorbeigefahren und da gibt es so einen Windsack, wenn man über die Brücke fährt. Und der Windsack hängt da und ist ein Symbol für, wohin geht der Wind. Weil wenn man über die Brücke fährt, ist das manchmal wichtig. Und irgendwann, also wenn der Wind bläst, dann bläst sich der auf und man sieht, von welcher Seite der Wind kommt. Ein Symbol, das gewissermaßen ist, was es enthält, weil da ist der Wind drin und zeigt, wie man am besten fährt. Ja? Also Eucharistie ist Realsymbol, es ist, was es enthält. Wichtiger Punkt. Jetzt möchte ich mit euch ein wenig über die Frage nachdenken, was eigentlich unser Leib ist. Jeder von euch hat einen Leib. Und die Frage können wir stellen, bist du dein Leib? Oder hast du einen Leib? Bist du dein Leib oder hast du einen? Irgendwie kompliziert, gell? Es geht nämlich beides. Irgendwie sehe ich jetzt die Waltraut da vor mir und ich sehe ihren Leib und das ist die ganze Waltraut. Ja? Auf der anderen Seite weiß ich, dass sie viel mehr ist als nur das, was äußerlich erscheint in ihrer Leiblichkeit. Sie hat auch einen Leib. Ja? Der Leib ist selber ein Zeichen oder ein Realsymbol, der enthält, was er bezeichnet. Ja? Wenn wir eine Leiche da haben, sagen wir nicht mehr, das ist die Waltraut. Dann sagen wir, das war sie. Ist trotzdem noch der. Und tschüss. Ne? Also der Leib ist, was er enthält. Das heißt, der Leib ist ein Realsymbol. Wir wissen, dass Jesus als Gott einen menschlichen Leib angenommen hat, mehr noch auch eine menschliche Seele, wirkliches Menschsein. Ein eigenartiges Phänomen ist es, weil wir spüren, auf der einen Seite zeigt sich Gott in diesem Leib, in diesem Menschsein, und auf der anderen Seite verbirgt sich Gott auch in diesem Menschsein. Der läuft durch die Gegend und mancher denkt, was ist denn das für Spinner? Und der andere fällt vor ihm auf die Knie, weil er irgendwie erkennt, durch die Art und Weise, wie der da ist, den muss ich anbeten. Das heißt, einerseits offenbart er sich durch seinen Leib, auf der anderen Seite verbirgt er sich auch. Er gibt sich in seinem Leib, aber dieser Leib ist auch ein Geheimnis. Es ist interessant, dass wir Geschenke gerne verpacken. Gell? Wir hüllen ein Geschenk ein, eine Gabe, und schauen wir mal, was passiert. Man packt es langsam aus und dann freut man sich oder auch nicht. Auf jeden Fall sagt es etwas, es gibt ein dahinter, ein tiefer, ein mehr als nur die äußere Erscheinung. Die Philosophen, und ich habe einmal Philosophie studiert und auch ein bisschen unterrichtet, die fragen sich immer, was genau ist eigentlich Materie? Und wenn man ehrlich ist und einen Physiker oder einen Biologen fragt, so genau kann man gar nicht sagen, was Materie ist. Wir Menschen wissen oder mehr oder weniger, was Materie ist, durch unsere eigene Leiblichkeit. Und eine Erkenntnis ist, unsere Leiblichkeit, unsere materielle Seite ist Ausdrucksform für Seele und Geist. Manchmal besser, manchmal schlechter. Sage ich gleich noch was dazu. Das heißt, ein ganz wichtiger Gedanke ist, obwohl wir Menschen sind, die einen Geist haben, und ihr hört jetzt jemanden sprechen, der irgendwie geistige Inhalte euch mitteilt, geht es bei uns Menschen nie anders als durch Leib vermittelt. Versteht ihr? Ihr nehmt jetzt geistige Inhalte auf, aber ihr setzt selber da mit Augen, Ohren, Nase, Mund, Leib, Schwingungen, hört. Aber es findet im gelingenden Fall Begegnung von Geist zu Geist statt, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Obwohl wir als Leiber miteinander kommunizieren. Es gibt keine unmittelbare Kommunikation von Geist zu Geist. Gibt's nicht bei uns Menschen. Wir sind alle verleibter Geist. Schwieriger Gedanke? Ja? Geht so. Geht so. Aber ihr wisst auch das Phänomen, es gibt bloßen Körperkontakt mit dem anderen und es gibt wirkliche Begegnung. Und das ist ein Riesenunterschied. Da sitzt jetzt vielleicht jemand neben dir, den du noch nie gesehen hast und der berührt dich vielleicht und ist dir unangenehm, keine Ahnung. Bloßer Körperkontakt, Leib zu Leib. Oder es gibt jemanden, mit dem du gerade in einem ganz tiefen Gespräch bist und es findet Begegnung statt. Und die ist auch vermittelt durch Leib. Geht nicht ohne. Manchmal besser, manchmal schlechter. Ja? Also, unser Leib ist Kommunikationsorgan. Und die schlechte Nachricht ist, ob du willst oder nicht, in jedem Augenblick deines Lebens, so wie du da bist, teilst du dich durch deinen Leib mit, kommunizierst du. Du sagst vielleicht, ich will denen jetzt aber gar nichts sagen und genau in dem Augenblick sagst du das irgendwie denen, so wie du da bist. Wir können nicht anders als kommunizieren durch unsere Leiblichkeit. Und wir spüren alle, das ist auch nochmal ein anderer Punkt, irgendwie ist es wichtig für uns alle, und zwar während unseres ganzen Lebens, in ein einigermaßen passables Verhältnis zu unserem Leib zu kommen. Wenn ihr jetzt sagst, um Gottes Willen, schau mich doch an oder keine Ahnung, ist egal, ich bin krank, ich bin gesund, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin irgendwas, ich esse zu viel, ich esse zu wenig, ich schlafe zu viel, zu wenig, ich mache zu wenig Sport, also Zeug. In jedem Augenblick unseres Lebens haben wir irgendwie auch ein Verhältnis zu unserem Leib und wir spüren, dass es auch eine Aufgabe ist. Warum? Weil wir gebrochene Menschen sind, die nicht mehr heil sind. Und man kann die Aufgabe bestehen, mehr oder weniger, nie ganz, oder man kann ziemlich versagen in der Aufgabe. Wenn du dich entscheidest, dein ganzes Leben lang nur noch dich von Chips zu ernähren und auf der Couch zu liegen, dann wirst du in deinem Verhältnis zur Leiblichkeit nicht wirklich besser. Aber dann wirst du auch in deiner Fähigkeit, geistig zu kommunizieren, wahrzunehmen, eher sowas wie eine Dumpfbacke. Oder Süchte, ne? Du fängst aus welchem Grund auch immer an zu saufen. Und das schiebt sich ganz stark in den Vordergrund. Brust. Ich sage das deswegen, weil der Herr Winiger in dem Augenblick seine Wasserflasche gehoben hat und gebrustet hat. Aber auf einmal ist es so wichtig, weiß ich was, dass ich bin süchtig und das schiebt sich das in den Vordergrund und alles andere in den Hintergrund. Und die Gelegenheit, wirklich zu kommunizieren, die ist schwindet. Ist wahrscheinlich schon mal aufgefallen, du hast irgendein dringendes Bedürfnis, leiblich, weiß ich was, du bist hundsmüd oder du musst dringend aufs Klo oder du hast einen Wahnsinnshunger und jetzt kommt irgendeiner und hängt dir einen Text ans Knie und will irgendwas von dir. Und du tust so, als wenn du aufmerksam wärst, musst aber wahnsinnig dringend aufs Klo oder so. Ja. Kannst du überhaupt nicht zuhören? Kannst du überhaupt nicht begegnen? Wenn einer süchtig ist und immer nur denkt, wann kriege ich die nächste Droge, kann der gar nicht mehr begegnen. Versteht er? Also deswegen unsere Fähigkeit zu kommunizieren, wirklich zu begegnen und unsere Fähigkeit, in unserem Leib da zu sein, hängen zutiefst zusammen. Sind nicht zwei getrennte Dinge. Ja? Das habe ich gerade gesagt. Die Schwierigkeit ist jetzt, das, was ich gesagt habe, zeigt sofort, auf der einen Seite ist unser Leib wirkliches Kommunikationsmittel. Es geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass er Kommunikation verhindert, weil wir nicht heil sind. Ja? Hast du schon mal gespürt, du hast tief in deinem Herzen irgendeine Gedanken, eine Erfahrung, einen Schmerz, eine Freude und es gelingt dir nicht, dich verständlich zu machen. Du merkst, keiner versteht dich. Deine Leidenschaft für das oder jenes, deine Freude an diesem oder jenem, dein Schmerz über das und du erzählst es deiner Umgebung und du merkst, du bist allein. Also, wir merken in unserer Kommunikation mit dem anderen, ist der Leib einerseits unser Instrument, andererseits auch Hindernisgrund, uns wirklich verständlich zu machen. Das bedeutet, wir erkennen, wir sind allein. Positiv bedeutet, du bist allein. Hey, du bist einzigartig. Du bist unersetzbar. Du bist unglaublich kostbar. Negativ bedeutet, ich bin einsam, keiner versteht mich, ich bin isoliert. Diese Erfahrung, nicht wirklich alles kommunizieren zu können, nicht alles mitteilen zu können, nicht alles vom anderen verstehen zu können, diese Erfahrung führt, wenn wir gewissermaßen nicht unter dem Blick Gottes stehen, führt zu der Erkenntnis, ich bin allein. Und ich bin allein macht Angst. Ich bin allein macht Angst und Angst bedeutet, ich muss mich jetzt zuerst einmal um alles andere kümmern, damit ich nicht vergehe. Ich muss festhalten, ich muss die Dinge an mich ziehen, ich muss mich sichern, ich muss mich absichern. Ich muss um meinen Leib sorgen, dass der da bleibt. Es gibt eine Angst in uns, die sich vor Hingabe fürchtet, weil wir spüren etwas in uns, wenn ich mich wirklich öffne, wenn ich mich wirklich gebe, wenn ich mich wirklich verschenke, dann gibt es eine Angst, die denkt, dann werde ich ja weniger. Dann bin ich ja irgendwie nimmer ich selbst. Dann reduziere ich mich auf irgendwas, dann bin ich gefangen, ich weiß nicht. Ich muss schauen, dass ich selber bleibe, muss mich sichern, zuerst um mich selber kümmern. Ihr wisst, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr was zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr was anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Leib ist wichtiger als die Kleidung. Und dann geht's noch weiter, macht euch keine Sorgen, sagt nicht, was soll man essen, was soll man trinken, was soll man anziehen. Um all das geht es den Heiden. Meine Lieben, willkommen im Club der Heiden. Der Heide in mir will zuerst einmal schauen, dass alles passt und Essen und Trinken passt. Und dann kann ich vielleicht am Sonntag von 10:30 bis 11:15 noch einmal an lieben Gott denken. Geht auch. Der Paulus ist relativ streng in seinen Texten, dort wo die Ordnung umgekehrt ist, wo ich immer zuerst dränge, mein Leben zu sichern, meine Bedürfnisse zu sichern, meine Nahrung, Kleidung, alles zuerst zu sichern, dann sagt er, das ist eigentlich das, was Fleisch heißt. Fleisch ist das in uns, das eigentlich mit Gott nichts zu tun haben will oder Gott nicht das, die Position in meinem Leben geben will, die ihm eigentlich zukommt. Wenn wir Gott als Gott ernst nehmen, müssten wir sagen, okay, Herr, dir gehört mein Leben. Wenn wir ihn nicht ernst nehmen, dann kommt zuerst Fleisch. Und Fleisch heißt nicht einfach dein Körper, sondern Fleisch heißt zuerst, ist alles andere wichtiger als er. Also, der Leib ist im gelingenden Fall Kommunikationsorgan für die Selbstmitteilung, für die Liebe, für die Hingabe. Und ist es nicht interessant, dass in Ehepartner oder auch Nicht-Ehepartner, aber jedenfalls in der geschlechtlichen Vereinigung, sagen wir gewissermaßen zueinander, das ist mein Leib für dich. Wir schenken uns einander und zwar ganz in der geschlechtlichen Begegnung. Wir machen uns sogar ganz nackt voreinander. Also wir entblößen uns. Wir machen uns verletzbar, verwundbar. Wir schenken uns einander. Zumindest von der symbolischen Sprache der Leiblichkeit tun wir das, wenn wir uns geschlechtlich mit dem Partner vereinigen und hingeben. Ich habe einen Vortrag von der Steffi mal gehört, also nicht, den sie gepostet hat. Der steht jetzt auch, glaube ich, auf unserer Facebook-Seite von Believe and Pray, wo ein amerikanischer Pater gesagt hat, ist das nicht, also der hat irgendwie die Eucharistie erkannt, irgendwas ganz tief erkannt und hat gesagt, ist das nicht unfassbar? Jesus sagt dasselbe zu mir, was Eheleute zueinander sagen. Das ist mein Leib für dich. Unfassbar, ne? Der Leib als Verhüllung und als Geschenk, das habe ich gerade vorhin angedeutet. Wir erkennen in der Begegnung den anderen als leibliche Person und vielleicht ist sogar die geschlechtliche Begegnung ein, wie soll ich sagen, etwas, wo die Diskrepanz am tiefsten zum Ausdruck kommt. Du kannst das Leben als Form der Hingabe und mit dem Leib zum Ausdruck bringen, ich gehöre dir ganz und du kannst den anderen nur benutzen und gebrauchen und dich abreagieren und ihn wieder abstellen. Das liegt in uns, in unserer eigenen Gebrochenheit. Die Möglichkeiten gibt's beide. Und wir sind darin nicht heil, immer schon. Ja? Sensibilität für den anderen fordert immer neu Einübung, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit in der Ganzheit der Person. Also das gelingt nicht immer gleich, Hingabe gelingt nicht immer gleich, das kann man auch miteinander lernen und einüben und das dann auch zu einer tieferen Begegnung werden lassen. Jetzt komme ich zu dem Thema Eucharistie und zur Frage, wie kann man jetzt diese Gedanken über Leiblichkeit, die Gedanken über Gabe, wie kann man die auf das Mysterium, was wir in der Messe feiern, auf dieses Geheimnis des Brotes und des Weines, das sich irgendwie geheimnisvoll wandelt, wie kann man das beziehen aufeinander? Erste Frage, ich sage, die Leiblichkeit, die wir jetzt haben, ist gebrochen. Ne? Hindernis manchmal für Kommunikation. Kann man erlöste Leiblichkeit denken? Der Paulus gibt uns im ersten Korintherbrief einen eigenartigen Hinweis. Der Paulus sagt einmal, also das, was wir jetzt haben, das wird verwesen. Auferstehen wird ein, sagt er, Soma Pneumatikon, ein geistiger Leib. Ja, was jetzt? Geist oder Leib? Das ist irgendwie fast nicht zu denken. Aber wir glauben zum Beispiel, dass der auferstandene Jesus einen Soma Pneumatikon hatte, also einen vergeistigten Leib. Irgendwie ist er da gewesen, so dass ihn die Jünger sogar anfassen konnten, aber gleichzeitig ist er durch Türen gegangen, ist aufgetaucht, war wieder weg und rätselhaft, geheimnisvoll. Diese Welt und doch nicht diese Welt. Einen vergeistigten Leib oder einen verklärten Leib, kann man sagen. Ja? Wenn es das gibt, dann glaube ich, dass diese Form der Leiblichkeit nur noch Kommunikation ist und nur noch Liebe im positiven Sinn und nicht mehr Hindernis von Kommunikation. Dann gelingt es endlich. Versteht ihr? Wenn wir mal dabei sind, oben, erlöst, auch in unserer Leiblichkeit, dann ist Liebe für jeden. Und zwar nicht irgendwie Gießkannenprinzip, sondern dann verstehe ich mich mit dir und du mich mit mir und wir alle, so wie wir füreinander geschaffen sind und für Gott. Ohne Hindernisse. Und das wird erst der Fest sein, weil die tiefen Geheimnisse deines Lebens und meines Lebens dann einander begegnen und denkst da, wow, was ist denn das für ein Typ? Oder für eine Frau? Ja, was da in der drin liegt. Und deine erlöste Leiblichkeit ist offen für die Kommunikation und nicht mehr Hindernis. Du bist nicht mehr in einem schlechten Sinn nur allein, sondern du bist einzig. Ja? Auch jetzt schon, naja, das brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, diese Form der Kommunikation ist auch über räumliche Grenzen hinweg dann möglich. Wir denken jetzt in Räumen und denken, am liebsten wäre mir der andere Partner, ist mir ganz nahe, dann verstehe ich mich mit ihm gut. Aber wir kennen jetzt schon das Phänomen, auch in dieser Welt, dass Menschen, die einander richtig verbunden sind, dass die manchmal Wahrnehmungsfähigkeit für den anderen haben, auch wenn er weiter weg ist. Ja? Ich habe mal eine alte Dame getroffen, die gewusst hat, wann ihr Mann im Krieg gefallen ist und das gespürt hat, sowas. Ja. Solche Dinge gibt's. Ich sage manchmal das einfache Beispiel, du sitzt irgendwo im Bus und hast jemanden neben dir und denkst, der ist mir unfassbar weit entfernt, weil ich mit dem überhaupt nichts zu tun habe und dein lieber Freund daheim, dein Kind daheim ist dir gerade viel, viel näher als der da gerade neben dir hockt. In erlöster Leiblichkeit, glaube ich, ist die Kommunikation überwindet Räume. Einfach mal so. Wir halten es als Gläubige für möglich, zum Beispiel, jeder oder die meisten von euch kennen heiligen Antonius, ja, der Heilige für die Schlamper. Wir haben was verlegt und bitten heiliger Antonius, hilf mir. Jetzt, wie kann das sein, dass ungefähr 4 Millionen Menschen gleichzeitig auf der ganzen Welt einen heiligen Antonius bitten und er gerade seine ganze Aufmerksamkeit auf dein Schlüsselbund richtet. Wir glauben, in dem Augenblick, in dem einer in einer anderen Daseinsweise ganz bei Gott lebt, ist es möglich, dass er in verschiedener Weise ganz beim anderen lebt. Das ist nicht so leicht zu verstehen, aber versteht ihr, wenn der heilige Antonius wirklich beim Herrgott ist, dann ist er irgendwie auch möglicherweise ganz bei mir, wenn ich ihn brauche. Bei der Mutter Gottes ist es auf jeden Fall so. Ja. Und so ähnlich, oder was heißt so ähnlich, noch viel tiefer, ist es bei Jesus. Wir glauben, er ist der, der das All trägt, sagt er im Hebräerbrief, in dem alles geschaffen ist. Er ist ganz beim Vater, deswegen kann er ganz bei uns sein. Jetzt, ich habe beim letzten Mal gesagt, in jeder Gabe, die wirklich eine ist, versucht sich der Geber mitzugeben. Du liebst den anderen und möchtest ihm wirklich was schenken und eigentlich möchtest du ihm dich selber schenken. Aber du kannst ihm halt nur irgendwie eine Rose schenken, einen Brief, eine Kerze, einen Zinnteller, was ich so kriege. was auch immer. Du bist begrenzt in deiner Fähigkeit, dich zu schenken. Ja? Ich glaube, wenn Gott sich wirklich schenken will, schenkt er sich ganz. Wir sind begrenzt, wir können das nicht, Gott kann sich ganz schenken. Das heißt, wenn der Schöpfer alles Wirklichen ein endliches Zeichen dieser Welt wählt, um sich darin zu geben, mitzuteilen, dann ist dieses Zeichen ganz erfüllt von seiner Gegenwart. Er ist der absolute Geber. Jetzt mache ich mit euch noch ein Beispiel, wo man das ein bisschen verstehen kann. Stell dir vor, du bist ein Analphabet und lebst im Wald und brauchst Brennstoff. Und es kommt jemand und schenkt dir ein Buch. Und du denkst dir, super, brennt gut. Oder dein Tischbein, von den 4 Tischbeinen ist eins zu kurz und du legst es drunter und denkst dir, super, das Buch passt genau daher. Okay, habe ich also einen Gegenstand. Und jetzt, sagen wir mal, das steht ein paar Monate da. In der Zwischenzeit lernst du lesen und denkst dir, was könnte ich jetzt eigentlich lesen? Hast nur das eine Buch da, das da unter deinem Tisch liegt. Ziehst es dir raus und fängst an, in das Buch einzutauchen und merkst plötzlich, wie dieser Gegenstand, den du vorher verbrannt hättest oder als Tischstütze verwendet hast, wie dieser Gegenstand ein Gegenstand wird, in dem du und durch den du hindurch jemanden begegnest. Du trittst in eine neue Welt hinein. Da eröffnet dir eine Person seine Gegenwart. Ich weiß nicht, ob ihr das seltsame Wort Transsubstantiation schon mal gehört habt. Das ist das Wort, das die Kirche, unsere Kirche, die katholische, festhält für das, was in der Eucharistie passiert. Transsubstantiation, Verwandlung der Substanz. Und Substanz ist vielleicht die innere Wirklichkeit dessen, worum es da geht. Das Bild mit dem Buch ist etwas, was annähernd sowas beschreibt. Da ist ein Gegenstand und auf einmal öffnet sich der Gegenstand und die Substanz, die Wirklichkeit dieses Buches begegnet dir plötzlich als eine Person. Du tauchst in eine andere Welt ein, in eine Gedankenwelt von der Person, die sich darin mitteilt. Eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Verwandlung der Substanz heißt erfüllte Gegenwart in Brotgestalt. Das Brot ist nicht mehr einfach Brot, es ist Leib Christi. Ich habe jetzt noch ein Beispiel, Affenkostüm. Komisches Beispiel, ist mir aber irgendwann mal eingefallen, wo ich darüber nachgedacht habe. Stell dir vor, du gehst in einen Zirkus und da ist eine Clownsnummer und irgendeiner kommt mit einer Marionette daher, die einen Affen darstellt. Eine Marionette, bei der jeder sieht, Affenkostüm. Wenn du den im Publikum fragen würdest, was ist es, was da umeinander zappelt, dann würdest du sagen, als Publikum, ein Affenkostüm. Jetzt stell dir vor, jemand schlüpft in das Affenkostüm auch noch hinein, ein Mensch, und macht irgendwelche lustigen Aktionen. Und du würdest jetzt denselben Menschen fragen, was ist das, was da umeinander zappelt? Dann würdest du sagen, ein Mensch in einem Affenkostüm. Du würdest aber nicht sagen, das ist ein Affenkostüm. Versteht ihr? Verwandlung der Substanz, die eigentliche Wirklichkeit dessen, was sich da zeigt, ist erfüllt von der Präsenz der Gegenwart Gottes. Es ist nicht einfach nur Brot. Die innerste Wirklichkeit hat sich verwandelt. Jetzt ein schwieriges Wort, aber ich bin gleich durch. Ihr habt vielleicht noch in Erinnerung, wenn ihr das letzte Mal da wart, der wirkliche Geber gibt sich als Geber nur dann in der Gabe mit, wenn er die Gabe loslässt. Wenn er sie nicht loslässt, wenn ich dem Matthias irgendwas gebe und denke mir, naja, das ist ein Priesteramtskandidat, gell, hier von meinem Bistum, dem gebe ich jetzt was und ich hoffe, dass er mir dadurch ein bisschen gefügiger wird. Ja? Dass er mir ein bisschen besser ein Gehorsam leistet. In demselben Augenblick, in dem der Matthias das vielleicht im ersten Moment denkt, er sich, hey, der Bischof schenkt mir was, wie schön. Okay? Und dann packt er das Ding aus und denkt sich, boah, der will mich irgendwie manipulieren. Der will mich steuern. Und schon ist die Gabe nicht mehr wirkliche Gabe, sondern Ausdruck meiner Manipulation. Das heißt aber, ich habe mich in dem Augenblick nicht von der Gabe getrennt, sondern halte sie hintergründig fest, weil ich den steuern will. Der Geber ist nur als Geber in der Gabe gegenwärtig, wenn er sie wirklich loslässt. So, und jetzt denkt ihr mal, das Verhältnis von Gott ist auf der einen Seite der ganz andere, der absolut freie Geber. Und nur weil er das ist und weil er wirklich frei gibt, kann er ganz in der Gabe gegenwärtig sein. Also Immanenz bedeutet drin sein und Transzendenz bedeutet ein ganz anderer sein. Versteht ihr? Mit dem Gedanken von der Gabe kann man verstehen, ja, wie gibt's denn das? Der ist jetzt in dem kleinen Ding da drin und er ist die absolute Majestät, völlige Unverfügbarkeit irgendwo im Himmel. Und es ist kein Widerspruch. Gott ist der ganz andere, der absolut Heilige. Nicht verfügbar, nicht manipulierbar. Du kannst nicht sagen, lieber Jesus, jetzt habe ich die da, gell? Jetzt kehrst mir. Das kannst du nicht sagen. Er ist absolut unverfügbar. Gibt sich darin radikal, ist darin innerlicher, diesem Stück Brot, als dieses Stück Brot sich selbst. Er ist dir innerlicher, als du dir selbst bist. Und er ist gerade als solcher der ganz andere. Es gibt keine, ne, dieses Band von der Gabe, das der heimlich irgendwie hinterrücks an sich hält. Das gibt's nicht. Weil Gott ein Geber ist und alles gibt. Ja. Also der absolut freie Geber ermöglicht die größere Immanenz. Ich habe hier nochmal geschrieben, Gott ist der Eucharistie innerlicher, als wir es denken können und dann genau darin transzendenter, größer, erhabener, unfassbarer, als wir es ahnen können. Ich habe noch das biblische Verhältnis von Himmelfahrt und Pfingsten dahingeschrieben. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass die Jünger unter dem Kreuz und solange sie den Jesus noch da hatten, alles Versager waren? Und unter dem Kreuz, wo es richtig drauf angekommen ist, alle davongerannt sind. Obwohl sie ihn da hatten, obwohl er 3 Jahre mit einer umeinanderzogen ist, obwohl sie gesagt haben, Jesus, jetzt bleib halt noch ein bisschen da bei uns. Und in dem Augenblick, in dem er in den Himmel auffährt und den Geist sendet, können dieselben Angsthasen und Osterhasen, die da feige davongelaufen sind, können rausgehen in die Welt und für ihn ihr Leben geben. Obwohl er weg ist. Ja, was heißt weg sein? Weg sein von Jesus heißt, er ist ihnen innerlicher, als sie sich selber sind. Sein Weggehen in dieser Gestalt ist die Voraussetzung dafür, dass er ihnen innerlicher sein kann, als es je war. Steht da das? Und so analog dazu kann man den Gedanken der Eucharistie denken. Gott ist der ganz andere, der radikal freie Geber und gibt sich und sagt, das ist meine Gabe für dich, das bin ich für dich. Davon sollst du lernen zu leben. In derselben Freiheit, die ich bin und die ich dir zutraue. Das heißt, das habe ich schon gesagt, letzter Satz, steht beim Ignatius, glaube ich, auf dem Grab oder bei irgendeinem großen Heiligen auf dem Grabstein. Vom Größten nicht begrenzt werden. Vom Universum, das Galaxien groß ist, Milliarden von Lichtjahre groß ist, vom Größten nicht begrenzt werden und im Kleinsten enthalten sein. Das ist göttlich. Vom Größten nicht begrenzt werden und im Kleinsten enthalten sein. Das ist göttlich. Und wir dürfen in der Eucharistie auch noch erfahren, dass die göttliche Gegenwart ist Gottes Gabe für dich persönlich. Er meint dich, damit du davon lebst.